Du sagst immer, die Zeiten ändern sich.
Sie werden noch schlechter, bevor sie besser werden.
NPC, das politische Abendmagazin.
Die Starken werden überleben.
Das würde dir gefallen, oder?
Halt, das darf man nicht sagen. Das ist jetzt politisch unkorrekt.
Die Welt verändern, ohne die Macht zu übernehmen. John Holloways Versuch einer Kapitalismuskritik. Und einige kritische Anmerkungen. In dieser Sendung hören wir einen Vortrag von John Holloway, Autor des Buches Die Welt verändern, ohne die Macht zu übernehmen, den er 2004 auf einer Veranstaltung der Berliner Attac-Gruppe hielt. In diesem Vortrag stellt er die Grundgedanken seines Buches vor. Besonders von Interesse an Holloways Ansatz ist sein Versuch, die vom Arbeiterbewegungsmarxismus ausgeblendete Warenfetischismuskritik von Karl Marx aufzugreifen und für eine emanzipatorische Gesellschaftskritik fruchtbar zu machen. Daher wird Holloway auch eine gewisse Nähe zu wertkritischen Positionen nachgesagt, wie sie sich im deutschsprachigen Raum seit den 80er Jahren herausgebildet haben. Dass Holloways Ansatz eine Reihe zum Teil höchst problematischer Implikationen enthält, kann durch einige Anmerkungen hier nur angedeutet werden. Noch ein technischer Hinweis. Im letzten Drittel dieser Sendung wird der Vortrag Holloways durch mehrere kurze Musikeinblendungen gestört. Diese sind bereits während der Aufnahme entstanden und konnten durch die Nachproduktion nicht beseitigt werden. Um Verständnis wird also gebeten. Nun aber zum Vortrag von John Holloway.
Also mein Ansatzpunkt ist eigentlich ein sehr einfacher, sehr augenfälliger Punkt. Ein Punkt, der so augenfällig ist, dass wir oft vergessen, ihn zu erwähnen. Nämlich, der Kapitalismus ist eine komplette Scheiße. Eine Katastrophe, eine gesellschaftliche Organisationsform, die droht, die Menschheit vollständig zu vernichten. Die Existenz des Kapitals ist ein beständiger Angriff gegen die Menschheit und die Menschlichkeit. Das Kapital bedeutet Ausbeutung, bedeutet Transformation der persönlichen Verhältnisse in Verhältnisse zwischen Waren, bedeutet die Zerstörung der Natur, die Vernichtung alternativer Lebensweisen, die Herrschaft des Geldes und so weiter und so weiter. Ich sage Kapitalismus und nicht nur Neoliberalismus, denn dieser Angriff ist nicht bloß eine Frage der politischen Entscheidung oder der falschen Wirtschaftspolitik, sondern Ergebnis davon, dass das menschliche Tun auf Basis der Ausbeutung und der Entmenschlichung organisiert ist. Wir schreien zum Beispiel, wir schreien alle gegen den Krieg, das ist klar. Aber es ist, und es ist sehr wichtig, dass wir es alle zusammentun. Aber es ist auch wichtig zu verstehen, dass der Krieg nicht nur ein verrückter Einfall von Bush und Blair ist, sondern Ausdruck der dem Kapitalismus innewohnenden Gewalt. Die Schaffung einer menschenwürdigen, einer friedlichen Welt, und ich nehme an, dass wir alle das wollen, die Schaffung einer menschenwürdigen Welt erfordert die Abschaffung des Kapitalismus und nicht bloß eine Veränderung der Regierungspolitik. Dieser Punkt ist eigentlich ziemlich klar, aber manchmal wollen wir ihn nicht sehen oder wir wollen ihn nicht ausdrücken, weil die Abschaffung des Kapitalismus unmöglich scheint, weil die bloße Idee lächerlich zu sein scheint und wir die Lächerlichkeit fürchten. Aber wenn der Punkt richtig ist und wenn es stimmt, und es stimmt doch, dass das Überleben der Menschheit von der Abschaffung des Kapitalismus abhängt, dann ist klar, dass die einzige Frage, die politisch und wissenschaftlich Sinn hat, ist, wie können wir den Kapitalismus loswerden? Und wenn wir diesen Punkt teilen, dann sind wir alle Teile desselben Kampfes, auch wenn wir nicht in allem einverstanden sind. Wir sprechen also von Revolution. Ich weiß, dass das Wort ein bisschen altmodisch ist, dass es nicht mehr salonfähig ist, von Revolution zu sprechen, weder an den Universitäten noch in der Linken im Allgemeinen. Es ist komisch, dass immer weniger von Revolution gesprochen wird, gerade dann, wenn es immer klarer wird, wie schrecklich der Kapitalismus ist und wie dringend nötig eine radikale soziale Veränderung ist. Aber darum geht es, darüber nachzudenken, wie wir den Kapitalismus loswerden, wie wir eine andere Welt schaffen können, wie wir also die Revolution machen. die Feststellung, also dass der Kapitalismus eine Scheiße ist, ist nicht nur eine akademische Beobachtung. Die Frage der Revolution und die Frage der Macht ist eine praktische Frage. Denn es gibt jetzt, wie wir wissen, in der ganzen Welt eine große Welle von Kämpfen gegen den Neoliberalismus. Wie sollen diese Kämpfe weitergehen? Wie können wir diese Bewegungen verstärken? Und es gibt eine Frage, die zentral für die Bewegung von heute ist und, wenn ich richtig verstehe, auch zentral für Attac ist, nämlich die Frage des Staates. Sollen wir die Kämpfe auf den Staat konzentrieren, um Einfluss innerhalb des Staates zu gewinnen oder gar um die Staatsmacht zu übernehmen? Oder ist es besser, dem Staat den Rücken zuzukehren und zu versuchen, die Welt zu verändern, ohne die Macht zu übernehmen? Aus dem orthodoxen Blickwinkel lautet das Argument, dass wir unsere Kämpfe auf den Staat konzentrieren müssen, um die Staatsmacht entweder durch Wahlen oder durch den bewaffneten Kampf zu übernehmen. Sobald wir erst einmal den Staat kontrollieren, so geht das Argument, können wir radikale gesellschaftliche Veränderungen einführen, die Produktionsmittel verstaatlichen oder vergesellschaftlichen, die Arbeitsorganisation umstrukturieren und so weiter. Natürlich kann es keinen Sozialismus in einem Land geben, sagen sie, aber die Kontrolle des Staates erlaubt uns, die Bedingungen innerhalb eines Landes zu verbessern und den Kampf um die Übernahme der Staatsmacht in anderen Ländern weiterzuführen. Das historische Scheitern dieser Strategie ist offensichtlich. Die linken Bewegungen haben ihre Ziele nie durch die Übernahme der Staatsmacht erreicht, weder in ihrer reformistischen noch in ihrer revolutionären Version. Und dafür gibt es grundsätzlich zwei Gründe. Erstens ist der Staat, welcher Staat auch immer, derart in der Totalität der kapitalistischen Verhältnisse eingebunden, dass es praktisch unmöglich ist, dass ein Staat Maßnahmen einführe, die ernsthaft die Rentabilität des Kapitals beschneiden können. Das, was ein Staat tun kann, ist sehr begrenzt. Und wenn wir Beispiele dafür suchen, dann ist es klar, dass es Hunderte und Hunderte davon gibt. Aber das neue Beispiel wäre bestimmt die Erfahrung der Lula-Regierung in Brasilien. Aber es gibt ein zweites Argument und für mich ein wichtigeres Argument gegen die Ausrichtung des Kampfes auf die Übernahme der Staatsmacht. Den Kampf, um auf den Staat zu konzentrieren, heißt, den Kampf ärmer und enger zu machen, also die Vielfalt des Kampfes einzuschränken. Eine Welle von Kämpfen wie die gegenwärtige ist ein unglaublicher Ausbruch von Kreativität. Die Leute erfinden neue Formen zu kämpfen, neue Formen sich auszurücken, neue Formen Spaß zu haben. Ihre Träume und ihre Hoffnungen gehen weit über das unmittelbar Mögliche hinaus. Der Spruch des Che Guevara: Seien wir Realisten, verlangen wir das Unmögliche, wird in Zeiten des Aufstandes zu einer Selbstverständlichkeit. Der Aufstand also ist expressiv, nicht instrumental. Er ist ein Aufstand gegen, ein Ausbruch des Unterdrückten und keine bewusste, kalkulierte Bewegung mit einem bestimmten Ziel. Der Aufstand spricht eine Sprache, die der kapitalistische Staat nicht versteht. Er gebraucht eine Grammatik, die für die Mächtigen sinnlos ist. Er singt ein Lied, das den Ohren der Kapitalisten und ihrer Politikern wehtut.
Holloway sucht und findet die Potenziale, die die Welt verändern können, ohne die staatliche Macht zu übernehmen, im Motiv des Aufstandes. Der Aufstand, so Holloway, würde durch die Fixierung auf das politische Ziel staatlicher Machtübernahme gebändigt bzw. beschnitten. Holloway sieht im Aufstand ein Wesen, das per se antikapitalistisch ist. Doch gehört es nicht zum Wesen des Kapitalismus, dass er permanent Widersprüche produziert? Diese Widersprüche können sich in verschiedensten Formen und inhaltlichen Orientierungen ausdrücken. Welche davon nun emanzipatorisch sind und welche nur die Widersprüche des Kapitalismus ausagieren, wäre aber an den Inhalten dieser Auseinandersetzung zu klären. Da Holloway dies nicht tut, droht er die dem Kapitalismus innewohnenden Kämpfe zu Aufständen gegen ihn zu verklären. Doch hören wir weiter John Holloway.
Diesen Aufstand, die Rebellion, die Kampfwelle auf die Übernahme der Staatsmacht zu konzentrieren, gleich ob auf dem Weg der Wahlen oder des bewaffneten Kampfes, heißt, den Aufstand zu zähmen, ihn die Sprache und die Musik der Macht zu lehren, ihn auf ein anderes Terrain zu stellen, auf das Terrain der Wahl oder Waffenkampf, ein Terrain, auf dem das Kapital sich völlig zu Hause fühlt. Aber das heißt, die Vielfalt des Aufstandes einzuschränken, ihm die Farbigkeit zu nehmen, ihn langweilig zu machen. Es heißt, Hierarchien einzuführen, Hierarchien zwischen Führern und Massen, aber auch und vielleicht noch wichtiger, Hierarchien zwischen ernsthaften Aktivitäten, die etwas zur Übernahme der Staatsmacht beitragen, auf der einen Seite, und den frivolen oder gar kleinbürgerlichen Aktivitäten, die dies nicht tun, die einfach Spaß sind. Die Bewegung auf den Staat auszurichten, heißt, die Kraft der Bewegung auszuhöhlen, die Kreativität der Bewegung zu ersticken. Es kann wohl sein, dass diese Ausrichtung der Bewegung tatsächlich zu einer Übernahme der Staatsmacht führt oder tatsächlich zur Gewinnung eines Einflusses innerhalb des Staates. Aber die Bewegung, die dann an die Macht kommt oder die dann Einfluss gewinnt, wird eine viel eingegrenztere und viel bürokratisierte Bewegung als vorher sein. Eine Bewegung, die keinen Widerstand leisten können wird, wenn ihre Führer in die Welt der kapitalistischen gesellschaftlichen Verhältnisse aufgesogen werden. Bürokratisierung, Verrat und Tiefe, Desillusionierung sind deshalb die Schlüsselbegriffe, um die Geschichte der staatszentrierten Linken zu verstehen. Und auch da, wenn wir ein Beispiel suchen, wäre nochmals die Erfahrung der aktuellen Lula-Regierung in Brasilien das klarste Beispiel. Aber das ist eigentlich der leichte Teil des Argumentes. Das ist schon klar. Aber das Problem natürlich ist, dass wenn nicht durch den Staat, dann wie dann? Die Rebellion ist der Ausgangspunkt. Aber die Rebellion reicht nicht aus. Die Rebellion ist nicht genug, weil die Grausamkeiten der Welt nicht einfach bloß existieren. Sie werden ständig neu hervorgebracht. Und das, was sie hervorbringt, ist die kapitalistische Organisationsweise der Gesellschaft, die Organisation unseres Tuns als Arbeit. Arbeit, die entfremdet ist, Arbeit, die Gewinne produziert, Arbeit also, die Wert und Mehrwert produziert. Wir erschaffen den Kapitalismus und wir müssen aufhören, ihn zu erschaffen. Der Aufstand muss sich also in Revolution verwandeln, nicht im Sinne eines Wandels von oben her, sondern in dem Sinne, dass wir aufhören, den Kapitalismus zu erschaffen. In dem Sinne, dass wir eine Welt erschaffen, in der das Tun nicht als entfremdete Arbeit existiere. Und erst dann können wir sagen, dass eine andere Welt möglich ist. Die Zapatisten im Allgemeinen wollen nur von Rebellion sprechen und nicht von Revolution, weil sie an Revolution als ein Wandel, der von oben herkommt, denken. Und das verstehe ich schon, aber ich meine, wir müssen doch einen Schritt weiter gehen und von Revolution nicht als ein Prozess von oben her, sondern von Revolution als Emanzipation des Tuns von der Arbeit sprechen. Revolution als das Aufhören, den Kapitalismus zu produzieren.
In Anlehnung an den jungen Marx nennt Holloway die entfremdete Arbeit als das Prinzip, durch welches der Kapitalismus täglich neu produziert werde. Auf den ersten Blick scheint Holloway der Arbeitskritik wertkritischer Positionen nahe zu stehen. Diese kritisieren ein überhistorisches Verständnis von Arbeit. Die Vorstellung also, die Arbeit gehöre zur Natur des Menschen. Demgegenüber wird die Arbeit grundsätzlich als besondere Tätigkeitsform betrachtet und kritisiert, die nur in der warenproduzierenden Moderne existiert. Während nun wertkritische Positionen die Arbeit also generell kritisieren, skandalisiert Holloway nur deren Entfremdung. Würde diese Entfremdung beseitigt, käme die wahre Arbeit oder das Tun, wie Holloway es nennt, zum Vorschein. Dieser Rückgriff auf ein ursprüngliches Tun oder die wahre Arbeit, die nur durch das Kapital entfremdet sei, ist höchst problematisch. Es leistet Ideologien Vorschub, die die konkrete Arbeit gegen die abstrakte Arbeit ausspielen, ohne deren inneren Zusammenhang wahrzunehmen. Dass die Arbeit an sich ehrlich sei und nur durch das Geld oder Kapital korrumpiert bzw. entfremdet werde, war nicht umsonst ein ideologischer Eckpfeiler des Nationalsozialismus. Diese ideologischen Implikationen im Ansatz von Holloway können hier nur angedeutet werden. Zurück zu Holloways Vortrag, in dem er sich nun weiter mit der Frage beschäftigt, wie wir aufhören können, den Kapitalismus zu produzieren.
Wie können wir das machen? Ich glaube, wir müssen davon ausgehen, was schon existiert. Also wir müssen von den Aufständen, der Aufsässigkeiten und dem Ungehorsam ausgehen, die schon überall existieren. Diese Aufstände, diese Aufsässigkeiten als Risse verstehen, als widersprüchliche natürlich, als widersprüchliche Kluften in der kapitalistischen Herrschaft, als Zwischenräume, in denen die Menschen Nein sagen. Nein, 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 hier herrscht das Kapital nicht. Hier wollen wir unser Leben dem Kapital nicht biegen. Hier wollen wir entscheiden, wir selbst, wie wir leben werden. Und diese Kluften gibt es überall. Manchmal so kleine Kluften, dass sie kaum sehbar sind, so klein wie wir hier in diesem Theater. Und manchmal Kluften, die so groß wie der lacandonische Urwald in Chiapas sind, oder wie der Aufstand in Argentinien, oder wie der Gaskrieg von letztem Oktober in Bolivien. Und das Problem also besteht darin, uns vorzustellen, wie wir von diesen Kluften ausgehen können und wie wir sie ausweiten und vervielfachen können. Es gibt überhaupt keinen Grund dafür, davon auszugehen, dass die Ausweitung des Aufstandes über den Staat durchgeführt werden sollte. Ist doch der Staat eine Form der gesellschaftlichen Verhältnisse, die zum Zwecke der Unterdrückung des Ungehorsames entwickelt worden ist. Es gibt auch keinen Grund, warum die Ausweitung und die Vervielfachung des Ungehorsames eine zentralisierte Organisationsform bräuchte. Was sie braucht und was sich jetzt entwickelt, ist vielmehr die Entwicklung informeller Netzwerke mit dem Ziel gegenseitiger Unterstützung, Information und Anregung. Aber selbstverständlich gibt es viele Probleme, sich vorzustellen, wie diese Perspektive sich weiterentwickeln könnte. Das ist schon klar, das ist sehr klar. Die staatszentrierte Perspektive zu kritisieren, bedeutet nicht, dass die Alternative, also der Versuch, die Welt zu verändern, ohne die Macht zu übernehmen, keine Probleme böte. Die Tatsache, dass Sie, also die Staatsorientierten, keine Antworten haben, bedeutet leider nicht, dass wir sie doch haben. Man könnte dann denken vielleicht, dass beide Perspektiven zusammengeführt werden sollten. Und in gewissem Sinn denke ich, dass das schon heute geschieht, dass das ist, was heute in den Bewegungen gegen den Neoliberalismus geschieht. Denn wenn man zum Beispiel die zapatistische Bewegung sieht, dann kann man sagen, dass die zapatistische, also die pro-zapatistische Bewegung, Menschen, die durch den Staat kämpfen, mit Menschen, die den Staat als Form des Kampfes ablehnen, zusammenführt. Und ebenso tun dies die Antiglobalisierungsbewegung und die Antikriegsbewegung und Attack. Und das finde ich schon gut, das ist schon gut. Denn wie ich anfangs sagte, sind wir alle Teile desselben Kampfes, wenn wir den Kapitalismus ablehnen, wenn wir für eine andere Welt kämpfen. Thank you.
Holloway spannt einen weiten Bogen über dem, was er als antikapitalistische Bewegung verstanden wissen will. Doch bereits bei dem von ihm erwähnten Beispiel Attac wird deutlich, dass er den Bogen überspannt. Wenn zum Beispiel Attac von einer anderen Welt spricht, die möglich sei, so schwebt den meisten Akteuren von Attac eine Welt vor, in der die Finanzmärkte durch staatliche Interventionen reguliert werden, während der grundlegende kapitalistische Modus gar nicht zum Gegenstand der Kritik wird. Indem Holloway die Bewegung per se als antikapitalistisch definiert, trennt er sie von der wesentlichen inhaltlichen Fragestellung, die doch erst noch zu klären wäre. Was ist überhaupt unter Kapitalismus zu verstehen? Verstehen wir überhaupt dasselbe darunter? Geht es um die Kritik einer bestimmten Form innerhalb des Kapitalismus oder geht es um den Kapitalismus als solchen? Erst in der Auseinandersetzung über diese Fragen kann doch erst geklärt werden, ob eine Bewegung den antikapitalistischen Anspruch einlösen kann oder nicht. Holloways Ansatz scheint demgegenüber emanzipatorische Tickets zu verteilen, wo Kritik gegenüber den diversen Bewegungsansätzen angemessen wäre. Nachdem Holloway so die inhaltliche Frage einer antikapitalistischen Orientierung implizit für überflüssig erklärt hat, versucht er zu diskutieren, wie diese antikapitalistische Orientierung durchgesetzt werden könne. Nicht die Zielsetzung der Bewegung und deren Spannungsverhältnis zu einer radikalen Kapitalismuskritik werden also von Holloway problematisiert, weil die Bewegungen angeblich schon antikapitalistisch seien, sondern nur noch der Weg, um an dieses Ziel zu kommen. Hier sieht Holloway dann durchaus Spannungen innerhalb der Bewegung.
Aber gleichzeitig, zur selben Zeit, ist es wichtig zu verstehen, dass es nicht eine Frage der Koexistenz beider Perspektiven sein kann. Dass es nicht einfach eine Frage der Kombination von beiden Kampfformen sein kann, sondern dass es unvermeidlich große Spannungen zwischen den zwei Perspektiven gibt. Dass die, einfach, weil die zwei Perspektiven uns in verschiedene Richtungen führen. Der Staat ist eine Form zu handeln, eine Form zu denken, eine Form zu organisieren. Er ist ein Prozess, der sich systematisch gegen die Rebellion richtet. Und es ist auf lange Sicht sehr schwierig zu sehen, wie die Orientierung auf den Staat mit der vollen Entfaltung der Rebellion in Einklang zu bringen sei. Aber trotz der vielen Probleme, die es gibt, man kann sagen also, dass es Probleme auf allen Seiten gibt, dass es Probleme gibt, wenn man an die Staatsmachtübernahme denkt. Aber es ist klar, dass es auch Probleme gibt, wenn man denkt, wie sonst die Gesellschaft zu verändern ist. Aber trotz der Probleme, die es auf beiden Seiten gibt, denke ich, dass wir für den weiteren Weg voran darüber nachdenken müssen, wie wir die Welt verändern können, ohne die Staatsmacht zu übernehmen. Aus zwei Gründen. Also erstens, weil es klar ist, dass die Orientierung auf den Staat die Rebellion kanalisiert, die Rebellion erstickt. Aber auch aus einem anderen Grund. Und dieser Grund ist, was die Zapatisten Würde nennen und vielleicht auch, was die Situationisten Authentizität nennen, was vielleicht manchmal als ethische Dimension der heutigen Rebellion diskutiert wird. Denn dem alten Begriff der Revolution zufolge war die Revolution wie ein Krieg und wir waren gezwungen, die Methoden des Feindes, also den Wahlkampf oder den bewaffneten Kampf, anzunehmen, um das Kapital zu besiegen. Aber wenn wir von der Menschenwürde ausgehen, bedeutet das, dass die Revolution sich nicht mit militärischen Metaphern sich verstehen lässt. Es bedeutet, dass der Einsatz der Methoden des Feindes nur zu unserer eigenen Niederlage führt. Und dass es stattdessen von entscheidender Bedeutung ist, unsere eigenen Methoden und Organisationsformen zu entwickeln, die gleichzeitig unsere Idee von der Menschenwürde ausdrücken und eine praktische Vorstellung von der Gesellschaft vermitteln, die wir erschaffen wollen. Entscheidend ist, dass der Kampf also aus uns selbst rausgeht, dass der Kampf eine Expression und nicht eine Repression sei, dass der Kampf ein Ausdruck und nicht eine Unterdrückung sei, dass er ein Vergnügen und nicht ein Opfer sei.
Im Folgenden legt Holloway die Ausgangspunkte seines Ansatzes dar. Ähnlich wie beim Begriff der Bewegung bleiben diese Ausgangspunkte, die er pathetisch, poetisch als Schrei bzw. als Nein fasst, inhaltlich leer und unbestimmt. Damit erhält aber jede Äußerung des Leidens bzw. der Unzufriedenheit, egal in welcher inhaltlichen Form sie sich äußert, schon durch ihre bloße Existenz einen antikapitalistischen Charakter. Auch wenn Holloway im Folgenden das Sein gegen das Tun bzw. gegen die konkrete Arbeit austauscht, erinnert diese Argumentation stark an die Seinsmetaphysik Heideggers. Heidegger hatte in seiner Philosophie den Versuch unternommen, das konkrete, das unmittelbare Sein von aller metaphysischen Entfremdung zu befreien. Eine Scheinrebellion des vermeintlich konkreten Seins gegen das Abstrakte. Was Heidegger philosophisch ausdrückte, wurde im Deutschen NS materielle Gewalt. Das scheinkonkrete Blut der deutschen Volksgemeinschaft und deren scheinkonkrete, ehrliche Arbeit wurde mobilisiert gegen die Gewalt des Abstrakten, des Geldes, des sogenannten raffenden Kapitals, hinter dem angeblich die Juden stünden. Auch wenn Holloway diese Konsequenzen nicht teilen mag, sein theoretischer Ansatz argumentiert mit derselben Mobilisierung des vermeintlich Konkreten gegen die als äußerlich gedachte Herrschaft der Abstraktion. Doch hören wir weiter Holloway.
Der Ausgangspunkt ist also wir und nein, nein und wir, unser Nein, unser Schrei gegen die Welt, die existiert. Von diesem Nein und wir ausgehend, wie begreifen wir die Welt, wie denken wir, wie handeln wir? Nein und wir. Das Nein als Gewissheit, eigentlich die einzige Gewissheit, die wir haben, Die einzige Gewissheit, die wir haben, ist, dass die aktuelle Gesellschaft unakzeptabel ist, dass die aktuelle Gesellschaft eine Scheiße ist. Dass wir nicht als Gewissheit, sondern als Frage, vielleicht die einzige Frage, vom Wir, vom Wir und vom Nein auszugehen, heißt, unsere Logik des Denkens und des Handelns zu entwickeln. Wir gehen von der Negativität und der Subjektivität aus, von der negativen Subjektivität, also von der praktischen Negativität. Und das heißt, dass wir uns selber verstehen, nicht als Seiende, sondern als Tuende. Und das bedeutet Dialektik. Dialektik nicht als ein leeres, formales Schema, sondern als eine Denkweise, die davon ausgeht, dass wir keine Opfer sind, sondern Subjekte, keine Seienden, sondern Tuende. Die Tuende, die sich gegen das, was ist, bewegen und Identitäten zerbrechen.
Kann man das ausschalten?
Ich weiß nicht, ob ihr wollt, dass ich singe.
Wenn du möchtest.
Oder einfach, dass ich aufhöre. Also wir sind die Bewegung der Nicht-Identität, die Bewegung der Anti-Identität. Wir sind Tuende, die von dem, was ist, gefesselt werden. Aber das, was ist nichts anderes als der Produkt unseres Tuns. Dies ist die Quelle der Hoffnung. Die Welt, die uns entgegensteht, ist das Produkt. Wir schreien gegen die Welt, die existiert. Wir schreien gegen das, was ist. Aber das Wichtige ist, zu verstehen, dass das, was ist, existiert, weil wir es geschaffen haben, weil wir es täglich schaffen. Die Welt, die uns entgegensteht, ist das Produkt unseres Tuns. Und ihre Existenz hängt von uns ab. Deshalb denke ich, dass die Revolution nicht als Abschaffung des Kapitalismus verstanden werden soll, sondern als das Aufhören, den Kapitalismus zu produzieren. Es ist fundamental also, dass wir sehen, dass das Kapital von uns abhängt. Und nur von da aus können wir ernst an die Frage der Revolution denken.
I got four or five things.
Es scheint, dass der Kapitalismus ein großer, unbeweglicher Riese ist und dass es unvorstellbar ist, wie wir seine Kräfte besiegen könnten. Aber vielleicht sollten wir es so verstehen, dass wir ihm nicht entgegentreten sollen, sondern vielmehr, dass wir ihn auflösen oder entfetischisieren müssen. Das Problem kann auch als eine Frage der Innerlichkeit und Äußerlichkeit aufgefasst werden. Das Kapital scheint eine äußerliche Kraft zu sein, die uns entgegensteht. Aber in Wirklichkeit ist es aber bloß der verwandelte, fetischisierte Ausdruck unseres eigenen Tuns. Und als solcher hängt das Kapital völlig von uns ab. Der Kern der kapitalistischen Metamorphose besteht in der Verwandlung unseres Tuns in Arbeit, in entfremdete Arbeit. Und darin liegt nach wie vor die Zentralität von Marx und von der Idee des Klassenkampfs. Unser Kampf ist der Kampf um die Auflösung der Äußerlichkeit des Kapitals, der Kampf des Antifetischismus, also der Kampf, das Tun von der Arbeit zu emanzipieren. Und das bedeutet, unsere Macht zu tun gegen ihre verkehrte Form als ihre Macht über aufzubauen. Unsere Macht zu tun oder kreative Macht und ihre Macht über oder instrumentelle Macht sind zwei völlig verschiedene Formen von Macht, jede mit ihrer ganz eigenen Logik. Unsere Macht ist also keine Gegenmacht, ein Begriff, der nahelegt, dass unsere Macht das Spiegelbild ihrer Macht sein könnte, sondern eine Antimacht mit eigener Farbe und eigener Musik und eigenem Rhythmus. Und all das natürlich ist nicht neu. Die Rebellion hat immer eigene Logik, ihre eigenen Organisationsformen, ihre eigene Sprache, ihre eigene Zeit, ihren eigenen Raum gehabt. Denkt an Joachim Di Fiore, an Abbe Isaac Kopp, an Thomas Münzer, auch an Karl Marx. Im Zentrum dieser Logik steht der Kampf um die Erschaffung eines selbstbestimmenden Wir. Immer wieder kommt der Aufstand auf den Rat oder die Versammlung als seine spezifische Organisationsform zurück. Von der Pariser Kommune bis zu den Nachbarschaftsräten in Argentinien oder den zapatistischen Gemeinderäten in Chiapas. Und immer wieder tritt dem Versuch, ein sich selbst bestimmendes Wir zu bilden, der Staat entgegen. Das heißt, der Versuch, uns eine fremde Logik, die Logik der Unterordnung und der Zersplitterung aufzuerlegen. Deshalb ist es so wichtig, unsere eigenen Organisationsformen, unsere eigene Logik, unsere eigenen Formen zu handeln, unsere eigenen Zeiten und Rhythmen zu entwickeln und ihnen zu vertrauen. Wir müssen eine Sprache sprechen, die die Mächtigen nicht verstehen. Ein Lied singen, das ihren Ohren wehtut. Uns mit Farben bekleiden, die ihren Augen verblenden. Das Tun mit einer Logik verrichten, die ihre Vernunft übersiegt. Uns mit Rhythmen bewegen, die sie nicht wahrnehmen können. Dies ist der Kern der Kämpfe der letzten Jahre auf der ganzen Welt. Und dies ist der Kern jeglichen antikapitalistischen Kampfes.
Soweit John Holloway. Sein Buch »Die Welt verändern, ohne die Macht zu übernehmen« ist im Verlag Westfälisches Dampfboot 2006 als Taschenbuch erschienen. Weitere Texte finden sich über die einschlägigen Suchmaschinen im Internet. Kritische Auseinandersetzungen mit Holloways Position aus wertkritischer Perspektive finden sich in der Krisis 30 und in der Exit Nummer 4. Produktion und Sprecher der Sendung: Christian Höhner.
Du sagst immer, die Zeiten ändern sich.
Sie werden noch schlechter, bevor sie besser werden.
NPC, das politische Abendmagazin.
Die Starken werden überleben.
Das würde dir gefallen, oder?
Halt, das darf man nicht sagen. Das ist jetzt politisch unkorrekt.